Rund 150 Stunden lang haben sie insgesamt getagt. 10 Expertinnen und Experten und 3 Abgeordnete von CDU, CSU und SPD. 33 Vorschläge sind herausgekommen und die hat die Rentenkommission heute der Bundesregierung übergeben. Der Kanzler und die Arbeitsministerin betonen, diese Vorschläge sollen umgesetzt werden. Alle zusammen als Gesamtkonzept. Und es gibt auch viel Zustimmung, nur es gibt eben auch deutliche Kritik. Von Interessenvertretern aus der Opposition, aber auch aus der SPD. Nicht alle finden das Paket gerecht. Rentenreform. Wer gewinnt, wer verliert? Darüber diskutieren wir heute. Schön, dass Sie mit dabei sind.
Phoenix-Runde.
Alle Elemente dieses Reformpakets, betone, alle Elemente dieses Reformpakets müssen jetzt zügig umgesetzt werden. Wir können es uns nicht erlauben, einzelne Maßnahmen herauszunehmen oder abzulehnen. Deswegen bin ich auch sehr froh, ich will das noch einmal betonen, dass wir uns in der Koalition einig sind, dass wir dieses Paket vollständig umsetzen werden.
Und man kann das jetzt auch nicht aufschnüren und an einzelnen Stellen sich, ich sag mal, Rosinen picken, das ein oder andere rausnehmen, was einem gefällt, und das andere weglassen, was einem nicht gefällt.
Tja, viel Zuversicht und Zufriedenheit also bei Merz und Baas. Zu Recht, mit diesen Gästen wollen wir darüber diskutieren. Florian Dorn ist bei uns, er ist Bundestagsabgeordneter der CSU und hat als Vizevorsitzender der Rentenkommission die Vorschläge miterarbeitet. Sarah Vollert ist hier, sie ist rentenpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Außerdem ist Marlene Haupt bei uns. Sie ist Professorin für Volkswirtschaftslehre und Sozialpolitik an der Hochschule München. Ihre Schwerpunkte unter anderem Alterssicherung und Vorsorge. Sie wurde auch als Expertin in der Kommission gehört. Und Antje Höning vervollständigt die Runde. Sie leitet die Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post. Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Ganz herzlich willkommen. Herr Dorn, die erste Frage natürlich an Sie. Sie waren sehr kritisch gegenüber den Rentenplänen der Bundesregierung. Dann sind Sie in diese Kommission gegangen. Jetzt, heute auch bei der Vorstellung, waren Sie sehr zufrieden. Ist das wirklich jetzt der große Wurf, auch für die junge Generation?
Ich denke, wir haben einiges jetzt in eine Richtung bewegt, dass wir sagen können, wir bauen jetzt eine solide und stabile Finanzierung auch im Alterssicherungssystem auf. Ich war sehr kritisch im Dezember, das habe ich auch gesagt, weil wir laufen vor dem Hintergrund der Demografie in eine Richtung, dass jetzt für die 30er Jahre klar ist, dass sonst die Beitragssätze für die Beitragszahl immer weiter steigen, die Bundeszuschüsse sogar schneller steigen als unsere Wirtschaftsleistung und gleichzeitig aber das Sicherungsniveau weiter sinkt. Das heißt, wir hatten kein nachhaltiges System. Und ich glaube, wir haben heute ein Gesamtpaket vorgelegt, wo wir genau all diese Bereiche adressieren, dass wir hier eine Stabilisierung, eine nachhaltige Finanzierung hinbekommen und gleichzeitig mit dem Aufbau, und ich glaube, das ist ein Gamechanger, dass wir wirklich sagen, wir steigen in ein Mischmodell ein, wo auch die Kapitalrente gerade noch mit eingeführt wird. Davon werden auch künftig die jungen Generationen bei der Alterssicherung profitieren. Und hier zeigen wir etwas auf, dass in der Zukunft auch wieder mit einer besseren Alterssicherung gerechnet werden kann.
Wir werden auf die ganzen einzelnen Punkte schauen. Frau Vollert, Ihr neuer Parteichef, Herr Pantisano, lehnt die Vorschläge insgesamt ab, hat entschiedenen Widerstand angekündigt. Gibt es auch bei Ihnen nicht einen Punkt in diesem Papier, wo Sie sagen, das ist aber gut?
Also natürlich gibt es in diesem Papier mit 33 Forderungen oder Empfehlungen auch Punkte, wo wir sagen, das ist ein guter erster Schritt, beispielsweise die Einbeziehung von Selbstständigen, von Minijobbern, aber auch von Abgeordneten oder den Vorständen von Aktiengesellschaften. Das finden wir natürlich sehr gut, aber auch da fragen wir uns natürlich, warum denn eigentlich die Beamten nicht? Also warum geht man da nicht diesen Schritt dann auch konsequent zu Ende? Das heißt, ne, es gibt 33 Forderungen, einzelne davon auch beispielsweise ein besseres Monitoring von Maßnahmen. Das ist natürlich was, was wir gut finden und was wir auch unterstützen. Das Paket im Gesamten geht aus unserer Sicht aber deutlich in die falsche Richtung und deshalb lehnen wir das auch ab.
Was, Frau Haupt, wahrscheinlich alle Zuschauerinnen und Zuschauer sich am Ende dieses Abends fragen werden, ist, kann ich beruhigter sein mit Blick auf meine Rente? Ist die sicherer? Können Sie da beruhigter sein?
Also
So ein Rentensystem ist ja ein Balanceakt aus Solidarität, aus Eigenverantwortung, aus Generationengerechtigkeit. Und ich denke, dass das, was die Kommission da geleistet hat, ist eigentlich diesen Balanceakt auch so hinzubekommen, dass eben es Elemente sind, die das solidarische System, also die gesetzliche Rente betreffen, dass es aber auch die Eigenverantwortung nochmal stärkt, also auch die betriebliche, die private Altersvorsorge kommen dort vor. Und es ist auf jeden Fall ein guter Schritt in Richtung Generationengerechtigkeit, indem man nämlich eben sagt, okay, ihr könnt euch auch in Zukunft auf die Rente oder das gesamte System eigentlich verlassen, weil wir es eben nachhaltig machen, weil wir da uns da lange Gedanken drüber gemacht haben, dort auch was zu bauen, was eben sicherlich nicht, also weil dann immer die Frage kommt, reicht es jetzt für die nächsten 50 Jahre? So ein System ist eins, was immer wieder auch nachjustiert werden muss. Und wer weiß, was in 10 Jahren mit KI-Jobs oder ist, da kann noch viel passieren. Aber zumindest auf eine absehbare Zeit, dass man nicht schon wieder im nächsten Jahr, im übernächsten Jahr mit einer neuen Kommission alles nochmal neu angeht. Da denke ich, hat die Kommission wirklich auch gute Arbeit geleistet.
Und die Frage ist jetzt aber, was aus dieser Arbeit gemacht wird, Frau Höning. Wir haben es gerade eingangs gehört, Herr Merz, Frau Baas, kein Rosinenpicken, Gesamtkonzept, das muss so umgesetzt werden. Sind Sie da so zuversichtlich, wie wir den Kanzler und die Arbeitsministerin gerade gehört haben, dass das wirklich so 1:1 kommen wird?
Ja, ich fand, das war ein sehr kluger Zug der Kommission, dass sie das nur als Gesamtpaket angeboten hat und gleich gesagt hat, wenn ihr einen Stein rauszieht, fällt alles in sich zusammen. Und es ist ja auch so, der Sinn ist ja auch, die Lasten gerecht zu verteilen auf verschiedene Schultern. Und jetzt haben der Kanzler und die Arbeitsministerin die Latte vorgegeben. An die müssen sich jetzt die Abgeordneten halten. Und jetzt kommt es auf deren Autorität an. Hat Friedrich Merz in seiner Fraktion die Autorität, dass die mitziehen? Und noch viel mehr hat Bärbel Baas es auch. Gerade weil sie eine Linke ist in ihrer Partei, hätte sie die Chance, zur großen Hoffnungsträgerin zu werden. Müntefering 2.0, eine neue, er hat ja damals die Rente mit 67 relativ geräuschlos durchgezogen. Das könnte sie jetzt auch machen. Sie muss sich dann aber auch von ihren Lieblingsstücken verabschieden. Und dazu gehört ja zum Beispiel die Beamten einzubeziehen. Und ich bin sehr froh, dass die Kommission darauf verzichtet hat, diesen Unsinn reinzuschreiben. Das hätte das Rentensystem nicht sicherer gemacht.
Es ist ja auch mit Annika Klose eine Partei Linke der SPD in die Kommission entsandt worden. Sicherlich auch, damit man das besser verkaufen kann. Und dann hören wir heute aber schon Manuela Schwesig, die sagt, nee. 1:1, so wird das aber nicht kommen. Herr Dorn, rollen Sie da schon innerlich mit den Augen?
Nein, ich glaube, das ist der normale politische Prozess. Und der gehört auch dazu. Natürlich muss auch das Parlament jetzt einbezogen werden, auch bei den entsprechenden Themen auch dann der Bundesrat. Und deswegen kann man das jetzt nicht verordnen. Aber ich glaube, das ist sehr wichtig, hier die Überzeugungsarbeit zu leisten, das auch zu erklären in den entsprechenden Runden. Warum passt das zusammen? Warum trägt sich das nur vor allem in diesen einzelnen Bausteinen zusammen? Und ich glaube, das ist die notwendige Aufgabe auch in den nächsten Wochen. Und ich bin da, wie auch in der Kommission, in den letzten Monaten zuversichtlich, dass uns das gelingen wird.
Schauen wir auf die einzelnen Punkte, die da beschlossen wurden. Das ist sehr komplex. Wenn wir vielleicht einmal starten mit einem Punkt, auf den viele sicherlich mit am gespanntesten geschaut haben, nämlich wann sollen die Menschen in Rente gehen? Die Rente mit 70 ist so nicht festgeschrieben im Sinne von, es gibt einen Tag X und an diesem Tag werden die Menschen mit 70 in Rente gehen müssen, sondern man koppelt das Renteneintrittsalter an die Lebenserwartung. Ist das, Frau Vollert, nicht ein sinnvoller Kompromiss, der da gefunden wurde? Denn wenn Menschen länger leben, dann müssen sie, damit das System funktioniert, auch länger arbeiten?
Ja, das mag vielleicht so scheinen, wenn man die öffentliche Debatte der letzten Wochen und Monate verfolgt hat. Aber aus unserer Sicht ist das absolut nicht fair. Wir haben auch eine kleine Anfrage dazu an die Bundesregierung gestellt. Und die hat deutlich gezeigt, es gibt eben zum Beispiel massive regionale Unterschiede bei der Lebenserwartung. Männer in Baden-Württemberg beispielsweise leben 2 Jahre länger als Männer in Sachsen-Anhalt. Und genauso gibt es massive sozioökonomische Faktoren, die die Lebenserwartung beeinflussen. Also beispielsweise der Bildungsgrad oder Ähnliches. Und deswegen sagen wir, eine Kopplung an die Lebenserwartung kann niemals fair sein und lehnen das ab.
Was soll es sonst sein?
Aus unserer Sicht ist das Renteneintrittsalter, das sich ja jetzt perspektivisch auf 67 zubewegt, schon jetzt zu hoch. Und wir finden, dass jeder Mensch mit 65 in Rente gehen sollte. Und wir finden deshalb auch, dass beispielsweise die Abschaffung der Rente für besonders langjährig Versicherte ein großer Fehler ist.
Aber ist doch eine Illusion, die Sie da aufbauen, wenn Sie sagen, mit solchen Jahreszahlen kommt man hin. Und wir dürfen das die Rentenreform nicht an Spezialgruppen machen. Die SPD kam immer mit dem Dachdecker. Sie kommen jetzt mit regionalen regionalen Unterschieden. Wir müssen ein System schaffen, was generell die wachsende Lebenszeit anpasst. Vor 20 Jahren waren die Menschen 10 Jahre im Ruhestand, heute sind es 20 Jahre. Und diese zusätzliche Lebensarbeitszeit kann natürlich nicht in Gänze auf die Rente gehen. Das muss auch aufs Erwerbsleben gehen. Und wenn es Spezialfälle gibt wie den Dachdecker, dann muss es dafür eine ordentliche, faire Erwerbsminderungsrente geben. Aber an dem Dachdecker darf nicht das Rentensystem festgenagelt werden.
Das sind aber doch keine Spezialfälle, wenn wir hier von regionalen Unterschieden reden, die riesig sind, wenn wir davon reden, dass Menschen in Armut früher sterben, dass Menschen mit niedrigerem Bildungsstand früher sterben. Das sind ja große Personengruppen. Und davon abgesehen, zeigt auch unsere kleine Anfrage sehr klar, dass die fernere Lebenserwartung, also wie lange leben Menschen nach dem Eintritt in den Ruhestand oder nach 65 Jahren eigentlich noch, stagniert, und zwar schon sehr lange, und dass die Anhebung der Regelaltersgrenze auf 67 Jahre die Lebenserwartungsgewinne der letzten 20 Jahre komplett schluckt. Und es sein kann, dass wir bis Mitte der 60er Jahre brauchen, bis wir das wieder eingeholt haben.
Also vielleicht, um das mal einzuordnen, ich glaube, das wurde gerade genau richtig gesagt. Früher hatten wir eine Rentenphase von 10 Jahren, heute knapp 20 Jahre. Wir haben jetzt mit dieser Regelung, das heißt, man hat auch gewissermaßen etwas von der Zeit von vorher eingeholt. Und deswegen war das aber auch der Grund für uns, weil wir gesehen haben, die Lebenserwartung steigt nicht mehr ganz so stark in den letzten Jahren wie in den Jahren zuvor. Dass es sinnvoller ist, es tatsächlich an die statistische Lebenserwartung zu koppeln, die dann auch immer wieder überprüft wird. Das heißt, wenn die Lebenserwartung nicht weiter steigt, dann wird auch künftig das Renteneintrittsalter nicht weiter steigen. Und auch um auf den Punkt einzugehen, dass es unterschiedlich ist. Ja, es gibt immer Unterschiede, es gibt Korrelationen auch nach Einkommen, nach Regionen, nach Bildungsgrad. Und trotzdem innerhalb dieser Gruppen gibt es aber auch Unterschiede. Das heißt einfach zu sagen, diejenigen in dieser Gruppe oder in dieser Region dürfen früher gehen oder nicht, das würde die Unterschiede in diesen Gruppen nicht adressieren. Deswegen haben wir viel zielgenauere Maßnahmen hier auch mit eingebaut. Wir haben gesagt, natürlich auch bei der abschlagsfreien Rente, diejenigen, die, also wir haben einmal den Bereich der Erwerbsminderungsrenten, aber wir haben auch noch den Bereich, wer kurz- oder rentennah sagt, aus gesundheitlichen Gründen kann er in seinem Berufsfeld nicht mehr arbeiten, dass es auch dort zielgenauer ist. Das heißt, es ist wirklich daran gekoppelt, wie sie gesundheitlich stehen und nicht an welcher Region oder welches Einkommen oder welchen Bildungsgrad sie
verlagert haben. Verlagert man da ein Stück weit Sozialpolitik in die Arztpraxen?
Ich glaube aber, wenn wir mit diesem Argument kommen, wer in welchem Berufsfeld besonders belastet ist und dort nicht weiterarbeiten kann oder gesundheitlich beeinträchtigt wird, ist das zielgenauer und dort mit einer Prüfung auch mit der Gemeinschaft solidarischer diese zu unterstützen, als pauschal mit einer Gießkanne zu sagen, wir machen jetzt mal hier eine Gruppe im Gesamten, was dann aber viel teurer wird und die Gemeinschaft ja auch als Versichertengemeinschaft tragen muss. Und es ist nun mal so, dass wenn wir länger arbeiten, längere Rentenphasen haben, aber nicht länger arbeiten. Wir kennen das Problem in der Demografie, weniger Beitragszahler auf mehr Rentner. Wenn die dann auch noch länger Rente beziehen, würde das im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die weniger Rente bekommen.
Und wir haben auch unglaublich viele Menschen, die vorzeitig in Rente gehen mit Abschlägen. Das ist das eine, da will man ja auch ran, das will man auch ein bisschen nachschärfen, und der Abschied von der Rente mit 63. Aber sind das Punkte, wo Sie sagen würden, Frau Haupt, da ist man ambitioniert genug gewesen?
Also ich glaube, man ist so ambitioniert gewesen, wie man das mit den Pflöcken, die quasi schon eingeschlagen waren, noch tun konnte. Also Sie können natürlich nicht Menschen, denen Sie bestimmte Leistungen zugeteilt haben, die können Sie denen nicht wieder wegnehmen. Ja? Also Sie können quasi immer in die Zukunft schauen, wie man das dann entsprechend anpasst. Und das, was wir halt bei der Rente mit 63, ich sag mal empirisch, also dann theoretisch war die Idee, damit gehen dann möglicherweise eben gesundheitlich beeinträchtigte Menschen früher. In der Praxis haben wir gesehen, dass eben überwiegend männliche Industriearbeiter, die sehr, sehr auskömmliche Altersvorsorgeansprüche hatten und sich das quasi auch leisten konnten, abschlagsfrei in Rente zu gehen, dass die dann auch gegangen sind. Die fehlen uns dann als Fachkräfte, eben auch ja in einer Zeit, wo jede Fachkraft letztlich gebraucht wird. Und eben die Gruppen, die man damals bei der Einführung eigentlich zum Ziel genommen hatte, die erfüllen quasi diese Bedingungen wieder nicht. Also die haben unterbrochene Erwerbsbiografien, die haben Zeiten von Krankheit, von Arbeitslosigkeit und Ähnlichem. Das heißt, die nutzen dieses Instrument gar nicht und andere nehmen es natürlich mit, weil sie quasi abschlagsfrei gehen können. Und das kann man ihnen auch nicht verübeln. Und gleichzeitig brauchen wir aber diese Fachkräfte und vor allen Dingen wollen wir ja in einer Zeit des demografischen Wandels, einer alternden Bevölkerung auch dieses Signal setzen, dass eben auch Erwerbsarbeit und auch ein längeres Arbeiten eigentlich der richtige Ansatz ist, um dieses Thema zu lösen.
Und eben drum, Frau Höning, wenn man doch an einen Punkt kommt, wo man sagt, wir haben uns was anderes vorgestellt mit der Rente mit 63, würden Sie da mitgehen? Ist es so, wie Frau Hopp sagt, man kann den Menschen das nicht mehr weggeben, wenn man es ihnen einmal gegeben hat? Es war ja irgendwann auch mal nicht da.
Ja, also schlimm genug, dass es die Rente mit 63 so lange gegeben hat und dass sie so lange verteidigt wurde. Aber es gibt natürlich Vertrauensschutz und man kann den Menschen, die ihre Lebensplanung darauf jetzt gebaut haben, die haben ja nur individuell das für sich genutzt, was der Staat an falschen Anreizen gesetzt hat, das kann man ihnen nicht wegnehmen. Aber es steht ja auch im Kommissionsbericht drin, das soll rasch passieren. Und rasch heißt für mich, das muss dann auch ab dem nächsten Jahr, ab dem übernächsten Jahr gelten.
Ich sehe schon, das wird nicht kommen. Herr Dorn wiegt schon den Kopf.
Nein, wir haben auch reingeschrieben, dass da dieser Vertrauensschutz auch zu berücksichtigen ist. Also genau diese Abwägung, es soll so rasch wie möglich unter Berücksichtigung des Vertrauensschutzes, weil es gibt natürlich diejenigen, die sich darauf verlassen haben, ihre Pläne danach ausgerichtet haben. Deswegen gibt es dort auch gewisse rechtliche Einschränkungen, wie schnell das passieren kann. Das muss natürlich dann jetzt juristisch geprüft werden, wie schnell das überhaupt passieren
kann. Aber was heißt das denn? Was können wir uns unter rasch vorstellen?
Also ich bin jetzt kein Jurist, deswegen sollte das der juristischen Prüfung auch zunächst vorbehalten sein, was aber dort eine Zumut. Natürlich haben wir darüber diskutiert, aber ich kann Ihnen jetzt keine konkrete Jahreszahl sagen, weil es noch nicht final juristisch geprüft war. Aber es wird natürlich, also was ich sagen kann, ist, dass wir selbst wenn wir jetzt im Herbst dieses Gesetz verabschieden, sicherlich nicht ab dem 1. Januar 2027 die Personen nicht mehr abschlagsfrei in Rente gehen können.
Also logisch wäre ja zu sagen, das gilt in 3 Jahren, weil so stark konnte man die Rente ja vorziehen bisher. Ich finde, das wäre eine logische Maßnahme.
Ich glaube, in diesem Bereich ist
das sicher. Könnten Sie einen Zeitrahmen festmachen, wo Sie sagen würden, das ließe sich umsetzen? Sie sind auch keine Juristin, das weiß ich natürlich.
Ja. Also ich würde mir auch das erst noch mal im Detail dann auch im Bericht der Kommission auch noch mal mit den entsprechenden Berechnungen angucken. Aber es ist schon was ich sag mal, zum Ende der Legislaturperiode, zum Beginn der nächsten kommt. Und auch viele der Vorschläge setzen ja eigentlich an dem Punkt an. Ne? Also auch diese Rentenkommission oder die Rentenreform eigentlich im Dezember 2025 mit den jungen Wilden, die dann rebelliert haben, hat ja quasi Pflöcke eingeschlagen, mit denen man nun eben auch leben muss. Und da setzt ja auch sehr, sehr vieles an, eben 2031, 2032. Und das wäre jetzt so ein Horizont, wo ich mir das auch dann in der Umsetzung auch gut vorstellen kann.
Gut, also dann müssen wir offensichtlich uns noch ein bisschen gedulden, bis wir da konkretere Zahlen kriegen.
Ich würde aber gerne noch mal kurz einhaken, weil ich trotzdem finde, dass in den letzten Wochen auch diese Debatte sehr verzerrt dargestellt wurde. Also es gibt ja immer 2 große Argumente. Das eine ist, diese Rentenform nehmen vor allem besser verdienende Menschen in Anspruch. Da möchte ich noch mal sagen, der durchschnittliche Rentenzahlbetrag bei Frauen beispielsweise, die diese Rentenart in Anspruch nehmen, liegt gerade mal 23 Euro über dem Existenzminimum. Wenn das unsere gut und besser verdienenden Frauen sind, dann haben wir noch mal ein ganz anderes Problem, ich muss mal deutlich sagen. Die andere Sache ist natürlich, dass immer wieder gesagt wird, ja, es ist ein großes Problem, diese Rentenart, das wird auch in den Ausschüssen immer wieder wiederholt, diese Rentenart wird vor allem von gesunden Menschen in Anspruch genommen. Und ich finde, das offenbart eine völlig falsche Art, an dieses Thema ranzugehen. Denn für uns ist vollkommen klar, wir wollen, dass die Menschen in Rente gehen können, wenn sie noch gesund sind, wenn es ihnen gut geht. Und auch dieses Argument, wir erleichtern jetzt den Zugang zur Erwerbsminderungsrente, das ist sehr wichtig, das ist gut und das ist überfällig. Aber ich möchte, dass Menschen in Rente gehen, wenn sie noch fit sind und wenn sie von ihrer Rente auch noch was haben.
Das möchten wir, glaube ich, alle. Also jeder wünscht sich ein langes Leben, ein gesundes Leben und natürlich auch eine durchgehende Erwerbsbiografie, einen Job, der Spaß macht. Also das, glaube ich, ist ja auch vollkommen unstrittig. Aber wir haben ja diese Rente mit 63 eigentlich eben mit dem Ziel eingeführt, dass wir dort bestimmte Gruppen, also denen es ermöglichen. Und da haben wir nun mal stärker an die gesundheitlich auch eingeschränkt sind, gedacht. Und die haben wir aber gar nicht erreicht. Und das ist das mit dieser Zielgenauigkeit. Also die Frage ist ja, welches Ziel will eine Reform, ein Instrument erreichen? Und da sind wir halt auch eben mit der Gießkanne dran und da soll das halt jetzt zielgenauer werden,
glaube,
auch mit der Gesundheitsprüfung.
Ich würde da noch gerne eins auch ergänzen, bei der Abschlagsfreiheit. Das ist ja nichts, dass wir Ihnen etwas wegnehmen, sondern im Grunde genommen heißt die Abschlagsfreiheit, dass Sie einen finanziellen Bonus bekommen, weil Sie früher gehen, als hätten Sie so weitergearbeitet bis zur Regelaltersgrenze. Diese Abschlagsfreiheit, also diesen finanziellen Bonus, der wird von Dritten gezahlt. Das heißt von Steuerzahlern oder von anderen in der versicherten Gemeinschaft. Deswegen ist es schon entscheidend, aus welchen Gründen dürfen sie früher gehen, wenn wir dann das Beispiel nehmen. Aber diejenigen, die nicht so lange arbeiten können, dann ist es genau die Zielgenauigkeit mit der Gesundheitsprüfung, mit der Erwerbsminderungsprüfung. Und daher gehen wir lieber in diese Richtung. Aber dieser Bereich, dass wir Anreize setzen in die Frühverrentung, die nehmen wir weg. Aber ist es weiterhin möglich, früher in Rente zu gehen für diejenigen, die es sich leisten können und selbst dafür entscheiden, aber nicht auf Kosten der anderen? Und das ist der Unterschied.
Aber tut in Ihren Augen dieses Vorschlagspaket genug auch gegen Altersarmut, was ja auch ein Argument von Frau Vollert ist?
Ja, also noch das Argument von Frau Vollert, beispielsweise bei diesem Beispiel zunächst, dass diejenigen, die gering verdient haben, durchgehend gering verdient haben, den Grundrentenzuschlag gibt es weiterhin. Der Grundrentenzuschlag ist übrigens höher als die Abschläge, die man erzielt. Das heißt, jemand, wo diejenigen, die auch in der Frührente, früher in Rente gehen und den Grundrentenzuschlag erhalten, das überkompensiert sogar aktuell die Abschläge. Und wir haben jetzt noch was ganz Wichtiges aus meiner Sicht Neues eingeführt oder schlagen es vor. Und das sind die Freibeträge bei der Grundsicherung. Weil Maßnahmen bei den Rentenpunkten ist nicht zielgenau. Wir haben einige, auch in der Statistik, das sehen wir, die haben wenig Rentenpunkte gesammelt, weil sie Erwerbsbiografien haben beim Hin- und Herwechseln. Beispielsweise, ich habe jetzt einige Jahre auch in die Rentenversicherung eingezahlt. Jetzt weiß ich nicht, wie lange ich meine jetzige Tätigkeit machen darf. Vielleicht mache ich danach als Selbstständiger etwas. Oder in der Vergangenheit gab es viele Wechsel. Auch sehr einkommensstarke, die wenige Rentenpunkte hatten. Das heißt, in diesem Bereich aktiv zu werden oder etwas zuzuzahlen, war sehr wenig zielgenau. Deswegen haben wir uns darauf konzentriert, mit einer Einkommens- und Vermögensprüfung bei der Grundsicherung. Und dass wirklich jetzt klar wird, jeder oder jede Person, auch im Niedriglohnsektor, die durchgehend auch gearbeitet haben oder Rentenpunkte gesammelt haben, die werden aktuell bei der Grundsicherung angerechnet. Das heißt, die Personen haben nichts von ihrer Arbeit gehabt. Und deswegen wollen wir dort Freibeträge einführen, dass die Menschen merken, dass sich ihre Arbeit immer gelohnt hat, auch fürs Alter, selbst wenn sie im Niedriglohnsektor waren. Aber einkommens- und vermögensgeprüft ist viel zielgenauer, als irgendwelche Zuschläge in anderen Bereichen zu machen.
Überzeugt Sie das?
Ja, das überzeugt mich nicht. Also natürlich finde ich das gut, dass wir höhere Freibeträge in der Grundsicherung einführen. Das ist ja eine gute Sache erstmal, aber die Grundsicherung als Gesamtkonstrukt funktioniert einfach leider nicht so gut. Also es gibt Schätzungen, die gehen davon aus, dass bis zu 600.000 Haushalte in Deutschland Anspruch auf Grundsicherung hätten und diese gerade nicht in Anspruch nehmen. Wenn man die Bundesregierung dazu befragt, hat sie keine Daten und sagt einfach nur, wer arm ist, kann Grundsicherung beantragen. Das ist für mich nicht das, was ich von der Bundesregierung erwarte, wie man dieses Thema ernst nimmt und wie man dagegen steuert. Und deswegen braucht es da andere Lösungen.
Warum nehmen die Menschen es nicht in Anspruch?
Das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil sie nebenher so viel schwarz arbeiten, dass sie auch so über die Runden kommen. Wir erleben oft genug,
dass es schambehaftet ist.
Natürlich. Oder weil es so kompliziert ist. Und nach wie vor, Herr Steinbrück sagt es ja immer, eine alleinerziehende Frau mit einem Kind und pflegebedürftigen Vater hat Anspruch auf 34 verschiedene Sozialleistungen. Da blickt man nicht durch. Das ist natürlich etwas, was sich dringend ändern muss. Ein Missverständnis herrscht, glaube ich. Das Ziel der Reform ist nicht, jetzt was gegen Altersarmut zu tun, sondern das Rentensystem finanzierbar zu machen, vor allen Dingen in 10 Jahren und 20 Jahren, wenn die Boomer so richtig alle durch sind und aus dem Arbeitsmarkt raus sind. Und da ist doch ein Element, was ich sehr loben möchte, die schwedische Rente, die sie einführen, die gesetzliche Kapitalrente. Das könnte wirklich eine Wende sein. Die ist viel besser als die Riester-Rente, weil sie eben verpflichtend ist und weil der Staat sammelt, gegenüber den Fonds stark auftreten kann und nicht wieder das ein Modell ist, an dem sich die Versicherungswirtschaft und die Banken bereichern.
Dazu würde ich gerne einmal kurz, richtig gut. Dazu würde ich gerne einmal kurz Frau Haupt hören, weil Sie haben genau zu diesem Thema Kapitalrente die Kommission beraten. Also, was ist da jetzt rausgekommen und inwieweit ist das auch wirklich das schwedische Modell und wo weicht es noch ab?
Also Schweden hat die gleichen demografischen Herausforderungen wie Deutschland. Schweden hat auch Anfang der 2000er Jahre mit den Problemen dagestanden und wir sind dann sozusagen den Weg in die Riester-Rente gegangen, in der privaten Altersvorsorge als freiwilliges System. Und Schweden hat damals schon gesagt, wir machen das in der gesetzlichen Rente. Die machen das mit 2,5%. Bei uns sind es jetzt 2% geplant, also sehr ähnlich. Und haben sagen eben, genau, also das funktioniert in Schweden ein bisschen anders mit der Finanzierung, aber unterm Strich fließen diese Beiträge dort rein und werden dann eben von der Rentbehörde quasi gesammelt und dann eben am Kapitalmarkt auch wieder über Institutionen, die das gut können, dann entsprechend angelegt. Und für die, die quasi nichts entscheiden wollen, weil natürlich auch viele Menschen sich mit Rente nicht beschäftigen wollen, gerade jüngere Berufseinsteiger und Ähnliches, gibt es eben diese staatliche Alternative, diesen AP7, den berühmten. Und da gibt es auf jeden Fall immer eine Anlagemöglichkeit. Und dieser staatliche Fonds misst sich dann natürlich auch mit den privaten, beziehungsweise die müssen sich mit dem messen. Und der AP7, der Sofa-Fonds, also der, auf dem ich mich gut zurücklegen kann und es mir bequem machen kann, der hatte jetzt in einem Vierteljahrhundert über 600% Rendite, ungefähr 11,5% pro Jahr haben wir uns angeschaut. Der ist also wirklich, wirklich gut. Warum? Weil er extrem daran ausgerichtet ist, was für Bürgerinnen und Bürger gut ist und eben nicht für die Finanzindustrie. Also ich habe es mir gestern erst angeschaut. Wir haben in Schweden jetzt die gleichen Produkte von aktiv gemanagten Fonds, die man auch wählen kann, neben diesem Staatsfonds. Und die sind 6, 7, 10 Mal günstiger als das identische Produkt in Deutschland, weil eben der Staat natürlich eine wesentlich höhere Verhandlungsmacht auch wieder hat, wenn er gesammelt mit dem Geld dorthin geht und sagt, jetzt mach uns mal ein gutes Angebot.
Sie haben am Anfang schon, was überzeugt Sie nicht?
Ich möchte eigentlich, gestehen Sie mir die zwei Sätze zu und dann sage ich gerne was dazu, aber ich finde es wirklich, also ich möchte es nicht so stehen lassen, wenn hier gesagt wird, Menschen würden so viel schwarz arbeiten, dass sie die Grundsicherung nicht bräuchten. Wir leben in einem Land, das den Wert von Menschen über Leistung und Arbeit definiert und wo Hilfsbedürftigkeit und Armut extrem schambehaftet ist. Und um das zu ändern, tut die Bundesregierung gerade wirklich gar nichts. Sie erzählt den Leuten, dass sie faul sind, dass sie nicht genug selbst vorsorgen und deshalb nehmen Menschen Grundsicherung nicht in Anspruch. Das ist mir einmal wichtig zu sagen. Und zur Kapitalrente möchte ich sagen, na, das überzeugt uns natürlich nicht. Die Gründe dafür sind vielfältig und kommen natürlich am Ende auch ein bisschen auf die Ausgestaltung an, was genau wir dann daran zu kritisieren haben. Aber wir sehen aktuell beispielsweise am Fall von Versorgungswerken, dass mit Beiträgen in Altersvorsorge Mieten in die Höhe getrieben werden, Pflegeheimkosten in die Höhe getrieben werden, die Rendite von Rüstungsunternehmen in die Höhe getrieben werden. Und wir finden das grundlegend falsch. Und das ist vielleicht auch einfach eine ideelle Frage, aber das ist unsere Meinung dazu. Und die zweite Sache ist, dass ich das wirklich seltsam finde, in der gesetzlichen Versicherung eine kapitalgedeckte Lösung zu haben. In der gesetzlichen Rentenversicherung, und das soll ja auch so bleiben, das finden wir übrigens sehr gut, profitieren die Renten von steigenden Löhnen. Auf dem Kapitalmarkt, muss man aber sehr deutlich sagen, ist der einfachste Weg, Rendite zu bekommen, Löhne zu drücken. Und das widerspricht sich extrem.
Aber so kann man das nicht sehen. Also man kann nicht mit einem Mittel alles erschlagen. Wenn Sie jetzt dem Fonds Vorgaben machen wollen, nicht in Aktien, nicht in Kohle und so weiter zu investieren. Im Übrigen sind das auch alles Unternehmen, die den Frieden sichern in der Welt, die ihre Heizung und ihren Herd warm halten. Wenn Sie solche Vorgaben machen, dann geht das, wird das System nicht aufgehen. Das muss, hier geht es um die Rente und da ist es sinnvoll, eine gute Rendite zu haben. Und Schweden macht das ja super. Die haben viele Fonds vorgegeben und dann haben sie auch nachgesteuert und die Zahl der Fonds deutlich eingegrenzt, weil sie die Zulassungskriterien anders gesetzt haben. Also mit und man haben sie nicht so eine Urscheu vor Kapital. Das ist nichts Böses, sondern das ist ein gutes zweites Bein für die Menschen, um ihre Alterseinkünfte zu sichern. Und da es paritätisch finanziert wird, Arbeitnehmer und Arbeitgeber teilen sich die Hälfte, ist es auch sehr sozial. Wie sozial merken Sie daran, dass der Arbeitgeberpräsident gestern aufgeschrien hat und gesagt hat, 40 Milliarden Euro Mehrbelastung für die Betriebe, das machen wir nicht mit.
In Ihrem Gesicht, Herr Dorn, ist bei den letzten Äußerungen ganz viel passiert. Aber das sind ja natürlich auch Argumente. Man muss ja natürlich auch das, was man sich erarbeitet hat, muss man ja auch kommunikativ an den Mann oder an die Frau bringen. Also bringen Sie Worte zu den Gesichtszügen. Am Ende war da sehr viel Schmunzeln.
Ja, da waren jetzt einige Punkte dabei. Ich glaube, zunächst der Vorwurf, dass der Staat nichts tut, um Altersarmut oder den Zugang zur Grundsicherung zu verbessern. Da kam schon einiges sehr Gutes heraus bei der Sozialstaatskommission. Wir haben ein eigenes Kapitel auch in unserem Bericht dazu drin. Das heißt, dass wir da wegschauen, ist es schon mal eine völlig falsche Behauptung. Und da wird auch einiges unternommen. Das ist vollkommen klar, dass es dort einen besseren, einfacheren Zugang geben muss. Dann fand ich die Aussage, dass die Renditen am Kapitalmarkt nur deswegen entstehen, weil die Löhne gedrückt werden. Ich glaube, das ist eine völlig falsche Vorstellung, weil gerade dort, auch gerade in Deutschland und auch in vielen, vielen anderen Ländern merken wir.
Ich habe gesagt, dass das eine gute Möglichkeit ist, um Rendite zu erzielen, Löhne zu drücken. Gerade am Weltmarkt übrigens. Wir beuten dann die Arbeiter in anderen Ländern aus zu unseren Gunsten.
Also wir sind in einer alternden Gesellschaft und deswegen ist es ein sehr guter Weg, dort von den globalen Wachstumschancen auch bei uns mit zu profitieren für die Alterssicherung und da auch global gestreut auch mit anzulegen. Ganz nebenbei wird auch der europäische Kapitalmarkt damit auch gestärkt. Und im Grunde genommen, ich glaube, das ist ganz wichtig auch mal zu sagen, das in der ersten Säule zu machen, über eine gesetzliche Kapitalrente, ist zutiefst sozialpolitisch. Weil wenn wir uns die Beteiligung über die zweite Säule, über betriebliche Renten, über die Beteiligung über die private Altersvorsorge schauen und wenn wir dann wirklich die Vermögenswerte auch bei der Alterssicherung im Alter ansehen, dann ist es so, dass die ohnehin schon besser verdienen und besser wegkommen auch in der ersten Säule, noch in der zweiten und dritten Säule Lebensstandards sichern vorgesorgt haben, aber gerade diejenigen, die aufgrund der Finanzbildung, aufgrund des Zugangs auch in kleinen, mittleren Betrieben eben nicht abgesichert sind durch eine zusätzliche kapitalgedeckte Säule über die zweite oder dritte aktuell am meisten im Alter am wenigsten haben. Und deswegen ist das gemeinsam anzulegen zu diesen kostengünstigen Möglichkeiten gerade sozialpolitisch ein Weg, um wirklich auch in der Teilhabe an den globalen Kapitalmärkten das zu stärken. Und deswegen wundert es mich tatsächlich, dass gerade vor allem aus der linken Seite diese Chance nicht gesehen wird.
Also vielleicht auch noch eine Ergänzung. Dieser schwedische Staatsfonds macht ganz klar Vorgaben. Die sind ganz stark natürlich an Nachhaltigkeitskriterien orientiert. Die sagen auch, in diese Unternehmen investieren wir nicht, weil die in, glaube ich, in Streumunition beispielsweise investieren. Also man kann auch damit ja wieder Politik machen. Und das macht Schweden sehr genau, indem man eben sagt, okay, diese und jene Ziele von Unternehmen tragen wir nicht mit und die also investieren auch nicht in Unternehmen, die beispielsweise sich an bestimmte Sozialstandards nicht halten oder ähnliches und steuern damit natürlich auch wieder unternehmerisches Handeln.
Wurde das in der Kommission diskutiert, ob man da vielleicht stärkere Vorgaben schon in den Vorschlägen hätte machen sollen?
Also wir haben in der Kommission diskutiert, dass wir eigentlich keine politische Einflussnahme in der Anlage der Produkte haben wollen. Natürlich können unethische Bereiche ausgeschlossen werden, aber ich glaube, das Wichtigste ist es vor allem zunächst mal im Standardbereich bei der Zertifizierung, die Rendite bzw. die Chancen für die Alterssicherung im Vordergrund stehen. Aber umso wichtiger ist in diesem Bereich, dass wir sagen, neben dem öffentlichen Sofa-Fonds soll es natürlich auch wie in Schweden zertifizierte weitere Fonds geben. Das heißt, für Personen, die sich damit beschäftigen und denen eine gewisse Anlagestrategie auch in bestimmten Bereichen noch wichtiger ist und die sich damit beschäftigen, die können andere Auswahlen treffen. Aber wir brauchen eine Standardlösung für diejenigen, die sich nicht damit beschäftigen und trotzdem dann davon profitieren für ihre Altersvorsorge.
Aus journalistischer Sicht, was glauben Sie, wird die Kapitalrente ein Teil sein, auf den man sich eher leichter oder eher weniger leicht verständigen kann?
Doch, da wird man sich leicht darauf verständigen können, wenn die Wirtschaft es jetzt nicht zerschießt. Also der Appell, das jetzt als verantwortlich umzusetzen, gilt nicht nur an Markus Söder, Friedrich Merz und Baas, da ihre Autorität einzusetzen, sondern natürlich auch an die Sozialverbände. Und die Wirtschaft muss das schlucken, den Arbeitgeberbeitrag. Die Wirtschaft muss die Abschaffung der Minijobs schlucken, die ja jetzt faktisch vereinbart wurde, weil man sie unattraktiv macht. Und die Gewerkschaften müssen die Anhebung des Rentenalters schlucken. Die müssen das Ende der Rente mit 63 schlucken. Und wenn ich Frau Fahimi heute gehört habe, die doch schon sehr DGB pur gefordert hat, mache ich mir da Sorgen.
Sie haben jetzt viele Punkte angesprochen, wo jeder so ein bisschen was geben muss. Für wen ist die breitere Basis gedacht? Weil wir haben bei den Beamten, da kommen wir gleich noch drauf, die sind erstmal nicht mit aufgenommen, aber selbstständige Topmanager und Bundestagsabgeordnete. Ja. Wie viel bringt das oder was soll es
überhaupt
bringen?
Genau, das ist politische Symbolpolitik. Das bringt finanziell überhaupt nichts. Die Selbstständigen bringen richtig viel. Das ist eine große Gruppe, wo auch immer wieder Probleme mit der Absicherung entstanden sind. Aber Abgeordnete und Vorstände, das ist für Schaufenster, damit Frau Baas das besser verkaufen kann bei der SPD-Linken.
Gehen Sie mit?
Also das sind tatsächlich ganz, ganz kleine Gruppen. Die verbreitern jetzt die Einzahlerbasis wirklich ja nur unwesentlich.
Aber mit hohen Ansprüchen bei den Bundestagsabgeordneten am Ende dafür?
Ja, wir haben ja diese Beitragsbemessungsgrenze. Ne? Also das ist ja dann auch entsprechend gedeckelt. Von daher kommen dann natürlich dann auch, wenn nicht diese Top-Management-Spitzengehälter dann in das Rentensystem fließen, was sich jetzt möglicherweise jemand überlegt, sondern wir haben halt eine Beitragsbemessungsgrenze und die gilt dann natürlich auch für einen Top-Manager, für einen Abgeordneten und damit natürlich auch dann ein entsprechend geringerer Anspruch aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Bei den Selbstständigen würde ich sogar sagen, da tut man eben genau was im Bereich der Altersarmut, weil eben dort viele, die eben nicht in einem obligatorischen System waren, dann nicht selbst vorgesorgt haben, aus vielen verschiedenen Gründen. Und die nimmt man jetzt sozusagen stärker an die Hand und schützt sie eigentlich. In der Ökonomie nennt man es ein meritorisches Gut. Also es wird sozusagen nicht ausreichend viel nachgefragt und man schützt eigentlich die Menschen davor und sichert sie dann entsprechend auch ab vor vielleicht Entscheidungen in jungen Jahren, wo man das sozusagen die Dimension von so einem System auch für sich selbst noch gar nicht absichern kann. Und das andere, was ich auch nochmal sagen will, diese gesetzliche, dann eben private, also am Kapitalmarkt orientierte Schwedenrente, die nimmt auch alle mit und sie bringt am Ende halt auch tatsächlich eine lebenslange Rente. Das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Also ja, sie zwingt jetzt dann alle in das System einzuzahlen, aber es wird am Ende dann mit dem Renteneintritt in eine lebenslange Rentenleistung überführt. Etwas, was wir nicht haben, wenn ich jetzt natürlich privat in ETFs spare oder ähnlichem, dann entnehme ich das vielleicht mal für einen Urlaub oder für irgendwas. Sicherlich auch für viele gute Sachen, aber am Ende fließt es sozusagen nicht in das Alterssystem und dann lebe ich leider länger, als die Rente quasi reicht oder das, was ich dann an Kapital dort angespart habe. Und davor schützt natürlich dann auch so ein System am Ende auch in der ersten Säule. Ne? Also auch wenn ich 120 werde, bekomme ich dann so lange dort meine kapitalgedeckte Vorsorge dann dort raus.
Wünschen wir Ihnen alle. Wir waren gerade auch bei dem Punkt, dass mehr Menschen einzahlen. Das haben Sie, Frau Vollert, auch in Ihrer Antwort zu Beginn der Sendung auch als positiv rausgestellt. Bei den Beamten ist man nicht so weit gegangen. Wie sehr fuchst Sie das?
Naja, was heißt, wie sehr fuchst uns das? Also mich fuchst da einiges. Also ich glaube, die Erwerbstätigenversicherung ist eine unserer ältesten Forderungen, ist auch nicht nur unsere Forderung, also eine Einbeziehung von allen erwerbstätigen Menschen in die gesetzliche Rentenversicherung. Und das ist natürlich mit Sicherheit keine Maßnahme, die irgendwie die finanziellen Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung löst. Das ist uns ganz klar. Es ist aber eben eine Gerechtigkeitsmaßnahme und es ist ganz offensichtlich, viele Umfragen zeigen, dass es eine große gesellschaftliche Mehrheit dafür gibt, dass es ganz wenig Verständnis für diese Sonderversorgung gibt. Und deshalb hätten wir das eben einfach für richtig gefunden. Am Ende ist es die Frage, ob es die Aufgabe der Regierung ist, Dinge umzusetzen, für die es eine große gesellschaftliche Mehrheit gibt.
Dass Sie sich nicht darauf verständigen konnten, dass man die Beamten auch mit einbezieht. Provokant gefragt, liegt das auch ein bisschen daran, dass das zu anstrengend, zu schwierig und eben auch nur unter Einbeziehung der Länder möglich gewesen wäre, die Bundesregierung aber schnelle Antworten versprochen hat?
Wir haben sehr intensiv und sehr lang darüber diskutiert und uns das auch ganz genau angeguckt. Ich meine, der erste Faktor ist, damit stützen wir nicht die gesetzliche Rentenversicherung. Mit diesen Beitragszahlern, die auch noch im Durchschnitt länger leben, das heißt auch noch dann mehr herausbekommen am Ende. Das heißt, wir hätten allenfalls kurze Einführungsgewinne innerhalb der Rentenversicherung. Der Übergang finanziell ist fast nicht zu stemmen. Ja, momentan zahlt Bund und Länder die Beamtenpensionen am Ende und zahlen gerade für die Bestandspensionäre die Pensionen. Die Einführung würde gleichzeitig bedeuten, dass wir für die jetzigen Beamten auch noch Arbeitgeberbeiträge zahlen müssen. Das heißt, wir hätten im gesamten Übergangsphase eine Doppelbelastung, die unsere gesamten Haushalte komplett überlasten würde, dafür, dass es eigentlich nur symbolische Politik ist und der Rentenversicherung keine Stütze gibt. Und der dritte Bereich ist, dass es auch noch verfassungsrechtliche Hürden gibt. Der Beamtenstatus ist in diesen Bereichen sehr, sehr stark geschützt. Das heißt, wir hätten auch noch einige juristische Hürden. Weil uns das aber alles klar ist, wir haben das auch alles ausführlich beschrieben, warum man sich entschieden hat, dort jetzt nicht sofort diesen Weg zu einzuschlagen. Auch nicht, um das jetzt zu begründen oder zu empfehlen, mach das mal und dann am Ende der Politik Hürden hat, die gar nicht umsetzbar sind, haben wir ganz klare Empfehlungen gemacht, die dann auch, glaube ich, viel, viel mehr das aufgreifen, worum es in der Bevölkerung geht. Wir haben gesagt, wir wollen, dass es wirkungsgleiche Übertragung der dämpfenden Faktoren gibt. Das heißt, wenn die gesetzlichen Renten nicht so stark steigen, dann soll quasi im Gleichlauf auch die Pensionen dort angepasst werden. Das soll auch rückwirkend nochmal angepasst werden, dass die Differenz zwischen beiden auch nicht mehr so groß ist. Gleichzeitig haben wir auch gesehen, dass die Attraktivität zur Verbeamtung auch deswegen besteht, weil wir keine verpflichtenden Pensionsrückstellungen haben. Das heißt, das sollte künftig auch eingeführt werden. Und als dritter Punkt ist, dass der Bereich der wer überhaupt verbeamtet wird, auch eingeschränkt wird auf bestimmte Bereiche. Und insofern adressieren wir das schon sehr zielgenau, sodass das künftig mehr im Gleichlauf auch läuft und diese Differenz zwischen Pensionen und gesetzlichen Renten nicht mehr so stark ist. Und dazu muss man auch noch sagen, man muss sich auch das Lebenseinkommen ansehen. Ja, also in vielen Beamtenberufen ist es so, dass auch die Gehälter zunächst in der Erwerbsbiografie geringer sind und erst zum Ende vielleicht auch höher steigen. Und das heißt, über das Lebenseinkommen inklusive der Pensionen, inklusive was an betrieblicher Vorsorge auch noch woanders stattfindet, wir vergleichen immer Äpfel mit Birnen, muss man das schon im Gesamtpaket sehen und sollte nicht einfach nur nach dem Volksmund entscheiden, obwohl es gar nichts bringt.
Da will Frau Hönig rein.
Trage ich mit. Man hat leider vergessen, in den letzten Jahren die Beamtenpensionen so zu deckeln, wie man die Rente gedeckelt hat. Das räumen auch die Ökonomen, die in dem Gremium saßen, selbst ein.
Wir haben ist eine freundliche Wortwahl.
Genau. Wir haben ja einen Höchstsatz von über 71%, wenn man als Beamter voll arbeitet und auf die vollen Jahre kommt. Davon ist natürlich ein Rentner weit entfernt. Aber man darf eben auch nicht vergessen, wie Sie ja zu Recht sagen, die Beamten kriegen die Pensionen und das war's. Und zum Beispiel gerade in der Chemie- und Energieindustrie kriegen die Menschen die gesetzliche Rente und noch, ehrlich gesagt, mehrfaches davon als Betriebsrente on top. Und das wird damit auch abgeglichen. Aber darum ist es ja völlig richtig, dass Sie sagen, da gehen wir jetzt ran, das deckeln wir. Und wenn Sie sagen, wir machen das sogar rückwirkend, dann kommen die Beamten in Wallung. Ich bin gespannt.
Wo man nicht rangegangen ist, ist an Kapitalerträge, Mieteinnahmen. Müsste man da rangehen, um das System gerechter zu machen? Frau Vollert wird wahrscheinlich definitiv sagen ja, oder? Nein. Aber Sie sagen nein?
Ich sage nein. Ich würde in der Frage sagen, die Rente ist eine Lohnersatzleistung. Und deshalb würde ich in der Rentenfrage nicht an Kapitalerträge rangehen. Allerdings haben wir als Linke natürlich andere Konzepte und andere Mechanismen, über die wir dann gerne an Kapitalerträge und auch anderes Vermögen rangehen würden.
Ich hätte tatsächlich so ähnlich geantwortet. Ich hätte auch gesagt, okay, das eine ist das Rentensystem und dann geht es natürlich um Fragen insgesamt von Einkommens- und Vermögensungleichheit oder Ähnlichem. Aber das der Rentenkommission aufzubürden, hätte ich auch für falsch gefunden. Also so ähnlich, ehrlich gesagt, auch wie die Altersarmutsdiskussion. Die Rentenkommission sollte sich auch mit der Nettoersatzquote, das ist ja dann Empfehlung 1 und 2, beschäftigen. Also wie ergibt sich ein Gesamtbild in so einem Rentenmix aus einer gesetzlichen, aus einer betrieblichen, aus einer privaten Altersvorsorge und was macht man mit Menschen, die dort dann unzureichend versorgt sind? Und gleichzeitig geht es aber nicht darum, jetzt zu sagen, okay, wie kann eine Kommission, die sich mit dem Rentensystem beschäftigt, jetzt Fragen klären, ob es an der und der Stelle noch andere Steuern bräuchte, damit dann auch dort Steuern zugeschossen werden können oder sowas. Das hätte auch, glaube ich, den Zeitplan völlig der Kommission über den Haufen geworfen. Es ging jetzt darum, wirklich schnell was zu machen. Und bei den Beamten, finde ich, da steht aber drin, dass das trotzdem das erklärte Ziel ist. Also ich finde, man schafft schon langfristig die Perspektive zu sagen, ja, wir wollen hin zu so einer Bürgerversicherung, Erwerbstätigenversicherung.
Ich will einmal noch ganz kurz das Stichwort Zeitplan mit der Bitte um recht kurze Antwort, Frau Hönig. Der Blick voraus, nächste Woche Koalitionsausschuss. Wir schauen alle auf große Reformpakete, die geschnürt werden sollen. Die Rente, ist das der größte Brocken, der vielleicht so eine Art Befreiungsschlag werden kann?
Ja, das kann ein Befreiungsschlag werden. Wir haben akute Brocken wie die Pflege, da brennt es aktuell noch viel mehr. Das muss ganz schnell vom Tisch gezogen werden. Die Rente ist ja langfristig, aber das kann der Befreiungsschlag werden. Kriegen die beiden das nicht durch in ihren Parteien, dann ist das der Sargnagel für die Koalition.
Wie zuversichtlich sind Sie?
Die Not ist so groß, dass ich Hoffnung habe.
Sie?
Ich bin sehr zuversichtlich, auch gerade bei diesem Paket, weil im Grunde genommen das, was wir jetzt vorgelegt haben, zeigt, dass in der Zukunft bei der Rente keiner schlechter gestellt wird. Also die Rentenerhöhungen auch für die jetzigen Rentner fällt mindestens so gut aus wie im jetzigen System, aber wir zeigen einen Weg, dass es künftig deutlich mehr Rente wird und eine deutlich gestärktere Alterssicherung. Und ich glaube, deswegen sollten wir dort auch diesen Weg einschlagen und bin sehr zuversichtlich, dass die Entscheidungsträger das auch sehen.
Gut, dass Sie zuversichtlich sind, das muss man auch fairerweise sagen. Das ist jetzt die erwartbare Antwort gewesen. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Haupt, Frau Vollert, Herr Dorn, Frau Höning, dass Sie hier mit uns diskutiert haben. Morgen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, begrüßt Sie hier an dieser Stelle wieder meine Kollegin Anke Plättner. Und sie schaut dann auf das Machtpoker am Golf. Wem gehört die Straße von Hormuz? Also schalten Sie auch dann auf jeden Fall ein.